Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt alles richtig gemacht, denn ihr hört Folge 221 von Hoffefunk, bei dem mir natürlich wieder Jonas zur Seite steht, den ich direkt mal fragen möchte. Wenn du jetzt so auf die Tabelle guckst und siehst, okay, die TSG steht auf Platz 6, müssten wir uns da nicht fast wünschen, dass die Saison direkt schon wieder endet? Sie ist ja ein wahnsinnig schöner Zwischenstand bisher.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ja, stimmt schon. Also ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, darauf zielst du ja ab, dass wir nach 3 Spielen sozusagen europäisch wären. Ne? Mhm. Auch wenn 3 Spiele natürlich noch nichts aussagen. Aber dennoch, mit dem Programm, wir haben ja drüber geredet, ne, mit dem Programm Frankfurt, Leverkusen und Union Berlin an der alten Försterei, da mit 6 Punkten rauszugehen, ist wirklich grandios. Und in diesen 3 Spielen auch 7 Tore geschossen zu haben. Klar, wir haben auch 6 gefangen, das versuchen wir jetzt mal ein bisschen unter den Teppich zu kehren, aber 7 Tore zu schießen. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Und DFB-Pokal sind wir ja auch noch in die nächste Runde gekommen. Also mit dem Saisonstart kann man wirklich sehr zufrieden sein.
Ja, und du hast es angedeutet, aber wir hatten ja wirklich ein überdurchschnittlich schweres Programm, das wir jetzt gut absolviert haben. Deswegen kann man da wirklich, ja, erstmal nur lächeln. Und ich würde sagen, die Stimmung ist auch wirklich gut auf allen Seiten. Habe jetzt auch gerade im Magazin Spielfeld das Interview mit Fisnik Aslani gelesen, der das eigentlich auch nochmal so bestätigt und meine Vermutung von letzter Woche auch nochmal so ein bisschen bestätigt, dass es jetzt einfach eine Mannschaft ist, die, ja, die gewinnt und die das normal findet zu gewinnen. Und Aslani spricht dann natürlich auch in höchsten Tönen von Ilzer, was einerseits interessant ist, aber gleichzeitig, sind wir mal ganz ehrlich, auch nicht überraschend, denn er scheint jetzt ja gerade so seinen Durchbruch zu haben und sich zu etablieren in der ersten Bundesliga. Und natürlich ist der Trainer, der einem das Vertrauen dort schenkt, dann der Heilsbringer. Das ist ja völlig klar.
Ja, logisch. Also deswegen, dass Aslani oder dass die Spieler, die neu gekommen sind und jetzt auch diese Zeit bekommen und Stammspieler sind, dass die natürlich Ilzer anders sehen als vielleicht welche, die ihn jetzt seit einem Dreivierteljahr kennen und vielleicht auch negative Seiten erlebt haben, das ist natürlich ganz, ganz klar. Momentan läuft es einfach, aber wir haben es ja auch schon gesagt, daran messen wir ihn ja auch. Das ist die erste richtige Saisonvorbereitung, die Christian Ilzer bei uns machen durfte, wo er zusammen mit Schicker auch wahrscheinlich viel beteiligt war, auch den Kader zusammenzustellen. Mhm. Und bis jetzt läuft es wirklich richtig, richtig gut. Und du sagst schon Aslani, dann nenne ich jetzt auch noch direkt seinen kongenialen Partner. Denn wer hätte Anfang der Saison gedacht, dass wir tatsächlich so über ein Sturmduo sprechen? Also alleine, dass wir wieder sowas haben wie ein Sturmduo. Das ist ja generell in der Bundesliga jetzt nicht mehr so gang und gäbe. Dann, dass wir das haben, gab es auch schon ewig nicht mehr. Und dass es auch noch Aslani und Lemperle ist zusammen und dass das so gut funktioniert, dass meiner Einschätzung nach die sich auch persönlich irgendwie ganz gut leiden können und dass die auch noch auf dem Platz so gut harmonieren. Also da hätte ich keine 10 Euro drauf gesetzt.
Ja, absolut. Also Lemperle ist ja fast eine der Verpflichtungen der Saison, auch vor dem Hintergrund dessen, dass man eine niedrige Erwartungshaltung hatte und dass er 0 Euro gekostet hat.
Ja, er hat, ich habe mir das nochmal angeguckt, er hat ja in der Aufstiegssaison von Köln 16 Scorer dazu beigesteuert, also eine sehr, sehr solide Saison gespielt, auch in Liga 2. Und es war ja schon sehr früh klar, dass er
aber geht. Aber auch keine überragende, muss man sagen. Ne?
Also nicht auch keine überragende, wenn du jetzt mal überlegst, dass er quasi beim Bayern München der zweiten Liga gespielt hat, auch keine überragende, mit Sicherheit nicht. Aber ein Null-Risiko-Investment und das hat sich bis jetzt voll ausgezahlt.
Mhm, absolut. Aber weißt du, Jonas, woran ich mich erinnert habe, ne? Manchmal ist es halt ein bisschen bitter, wenn man so lange einen Podcast macht und wir haben natürlich auch schon mal über Fisnik Aslani gesprochen und das war in der Saison 22/23, in der wir fast abgestiegen wären und der Aslani ja 8 Einsätze hatte und 2 Großchancen verballert hat. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie unser Wortlaut war, Aber ich sag mal so, wir waren da sehr skeptisch, was die Perspektive von Aslani in der ersten Liga angeht und haben, glaube ich, sowas gesagt, wie, dass er vielleicht gar nicht der Stürmertyp für Liga 1 ist. So, das war ja mal wirklich ein richtig schlechter Call.
Ja, mag sein. Aber ich war da wirklich hart. Ich kann mich da wirklich noch dran erinnern, das ist ein paar Jahre her. Aber ich habe gesagt, dass er auch von seiner Spielanlage, und so war es damals meiner Meinung nach auch, also das nehme ich auch nicht zurück, er war nicht bereit für die Liga 1. Klar, ich bin jetzt auch nicht der Experte und Scout, der natürlich auch sieht, ja, jetzt ist das noch nicht, aber der kann es noch werden. Aber ich konnte das damals schon so einschätzen, dass ich fand, dass er hat einen enormen Schritt gemacht. Er war damals einfach noch nicht so weit. Er ist da teilweise rumgelaufen, ohne richtigen Bezug zum Spiel, war ja auch, ja, es ist glaube ich auch eine sehr entscheidende Frage, ist auch sowas wie Selbstvertrauen. Ne? Mhm, jetzt kommt er mit dem Selbstvertrauen aus Elversberg, er hat sich quasi selbst bewiesen, dass er es kann, jetzt läuft es auch noch. Ne? Manchmal gehört es da auch dazu, dass du in den ersten Spielen auch vielleicht jetzt kein grandioses Tor schießt, sondern dass du einfach mal richtig stehst und dann entwickelt sich so ein Selbstläufer bei ihm und das scheint jetzt momentan zu passieren. Aber vor ein paar Jahren, ich meine mich auch noch daran zu erinnern, das war ungefähr das gleiche Jahr, da war Aslani so im erweiterten Kader und Maxi Bayer. Und ich habe gesagt, für mich ist ein Maxi Bayer wirklich jemand, der es zeitnah auf Bundesliga-Niveau schafft. Und ich habe damals gesagt, für mich ist es Aslani eigentlich eher nicht. Womit ich recht hatte, ist, dass Bayer schon ein bisschen mehr Potenzial hat, stand jetzt zumindest. Ich meine, der ist Stammspieler zumindest bei einem Champions-League-Verein. Aber der Schritt von Aslani in dieser Kürze der Zeit, damit hat er mich beeindruckt. Das habe ich nicht kommen sehen.
Mhm. Und wir waren ja auch nicht ganz alleine mit unserer Fehleinschätzung. Zum Beispiel, Fisnik Aslani ist ja ein Eigengewächs von Union Berlin. Und die hatten ihn halt mal gar nicht auf dem Zettel und haben ihn einfach, ja, gehen lassen, weil sie nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollen, als, ich glaube, 19- oder 18-Jährigen. Aber was ich glaube, ne, also das basiert jetzt alles auf meinem Erinnerungsvermögen, das vielleicht gut ist, vielleicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass Aslani mittlerweile eine sehr viel modernere und selbstbewusstere Rolle spielt. Er ist ja gar nicht dieser ganz klassische Stürmer. Mhm. Er sagt auch von sich selbst, er sieht sich eher als 9,5er. Und das sieht man, finde ich, ganz gut, wenn man ihn mit Lemperle vergleicht, der ja wirklich an der Abseitskante klebt, auch schon manchmal ganz knapp im Abseits stand. Und das hat er auch bei Köln regelmäßig gemacht, dass man sich dachte, oh, okay, krasses Stellungsspiel. So spielt ein Aslani ja nicht, was es nicht schlechter macht. Aber vielleicht ist das der Schritt, den er tun musste, irgendwie zu gucken, okay, was bin ich für ein Spielertyp? Wo kann ich meine Stärken am besten einsetzen? Und ja, natürlich hat es ihm bestimmt nicht geholfen, dass er in den ersten Bundesligaspielen mit 20 zwei Großchancen direkt verballert hat. Das ist dann halt auch einfach unglücklich.
Ja, du hast recht. Du musst einfach wissen, was kannst du nicht. Und natürlich kann ein Aslani nicht 40 Meter vorm Tor an der Abseitsgrenze lauern und warten, bis er geschickt wird, weil im modernen Fußball, bei den Innenverteidigern, da wird der auf die 40 Meter zweimal eingeholt, weil das Tempo von einem Lemperle und auch, oder geschweige denn von sowas wie einem Touré, hat er natürlich nicht. Aber dafür hat er andere Qualitäten. Er macht Bälle ganz anders fest als ein Lemperle. Ja, und er ist auch wahnsinnig fleißig. Also wenn ich mich jetzt, Stand jetzt, darauf festlegen müsste, was ist momentan die Hauptqualität von Fisnik Aslani, warum er es momentan so gut macht und warum er es also Stand jetzt schafft, sich etabliert zu haben, ich würde tatsächlich sagen, seine Laufbereitschaft und seine Motivation, in die Bälle zu gehen. Also ich würde da jetzt gar nicht sagen, er ist halt, ja, seine Kopfballstärke. Ich finde ihn jetzt gar nicht wahnsinnig kopfballstark, trotz seines grandiosen Tores gegen Union Berlin. Aber für mich ist er jetzt nicht der Stürmer, wo du sagst, der ist Kopfballspieler. Das ist er nicht. Das kann er, ist okay. Und er ist jetzt auch nicht hier der mit dem bombastischen Schuss, wie jetzt ein Harry Kane. Sondern er kann alles so ein bisschen, aber Stand jetzt ist er halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig fleißig. Kommt mit zurück, macht Bälle fest und opfert sich einfach komplett fürs Team. Und das ist momentan seine Stärke.
Mhm. Ja, das stimmt. Und Tempo ist es halt nicht. Und das ist ja auch überhaupt kein großartiges Problem. Und deswegen ist es vielleicht auch ein Sturmduo, das so ganz gut passt, gerade wenn du dann noch einen Touré hast, der natürlich, was Spritzigkeit und so weiter angeht, jenseits von Gut und Böse ist. Dann lass uns doch mal versuchen, elegant aufs Union-Spiel überzulenken. Ist denn jetzt so ein Fesnik Aslani zum Beispiel dein Man of the Match? Den könnte man ja dazu küren. Oder wie sind da deine Gedanken?
Ich meine, ich habe irgendwas gelesen, ist er nicht in irgendeine Elf des Spieltags gekommen? Mit Sicherheit, also in mehrere wahrscheinlich.
Ich gehe fest davon aus.
Genau, ich meine sowas gelesen zu haben. Und dass er ein super Spiel gemacht hat. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ne? Für mich ist es trotzdem Touré. Mhm. Muss ich ganz klar sagen. Weil Touré hat erstens mal das Spiel eröffnet durch den rausgeholten Elfmeter. Das war eine Alleinaktion. Also er hat Trimmel da auf der linken Seite, also auf unserer linken Seite, auf Unions rechter Seite, bedrängt, wo es andere Spieler vielleicht auch nicht mehr gemacht hätten, hat den Ball da erobert und ist dann eben halt auch an Querfeld vorbeigegangen, der ihn dann halt extrem blöd gestellt hat. Und das in der 45. plus 1, ne, man sagt ja immer, ein psychologisch sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt, um zu treffen. Wir haben es sogar zweimal getan. Das ist auch ein Dosenöffner. Und ich finde es auch immer wichtig, ja, ob du jetzt das 3-0, 4-0 schießt, das ist ja ganz, ganz nett, aber so ein Spiel auch zu eröffnen, wenn es auf Messers Schneide ist, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich, meine Güte, dieser Sprint vorm 3-1. Ach du Scheiße, was war denn das für ein Sprint?
Wahnsinn, ja. Wie er da quasi noch den viel längeren Laufweg wählt und trotzdem schneller ist, ne?
Ja, also, das war ja dann auch Aslanis Tor, ne? Das war dieses Tor, wo Rani Khedira dann so ein bisschen bitter den Ball direkt vor seine Füße stoppt. Da musst du auch erstmal stehen, ne? Grandioses Tor, aber genauso natürlich, eigentlich ist das bessere Tor natürlich sein Kopfballtor gewesen, aber ja, aufgrund des Effekts, was er auf das Spiel hatte, ist der absolute Gamechanger gewesen für mich, Touré.
Oh ja, okay. Du hast allerdings recht, tatsächlich ist von uns einzig und allein Aslani in der 11. Spieltags, was man ja auf Grundlage der Stats schon irgendwo verstehen kann. Aber auch Lemperle sollte man nicht vergessen, ne? Weil er neben dem Elfmeter auch noch diese krasse Flanke geschlagen hat. Was, ne, also wenn man mal 15 Jahre in die Vergangenheit geht, ist es eigentlich undenkbar, dass ein Mittelstürmer solche Flanken schlägt und sich da auf diese Position begibt.
Ja, stimmt. Deswegen individuell betrachtet, super Flanke. Individuell betrachtet, super Kopfball, nicht zu halten. Stimmt. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, dass da eigentlich auch noch ein anderer Bundesligist auf dem Platz stand. Lemperle darf niemals so frei flanken. Die Flanke geht über zwei rote und dann köpft Aslani auch vollkommen blank. Trotzdem grandiose individuelle Leistungen, aber auch, also das ist was, da kann sich Steffen Baumgart bestimmt danach noch ewig aufregen.
Ja, das glaube ich. Und trotzdem muss man sagen, haben wir eine, würde ich sagen, solide Berliner Mannschaft gesehen. Ich bin mir sicher, dass jetzt, was die Gesamtleistung angeht, Baumgart nicht aus der Haut fahren wird. Ne? Berlin war einigermaßen spielstark, hat sich Torchancen herausgearbeitet. Und gerade, dass wir 2-0 zur Halbzeit führen, ist dann schon auch ein bisschen Wahnsinn, ehrlich gesagt, weil wir einfach so effizient sind.
Das stimmt. Und wir hatten einfach auch das gewisse Spielglück, das wir natürlich auch erzwungen haben, aber dann kommt in der 49. Minute von Ansa dieses 1-2. Und das ist eigentlich dann psychologisch dieser Moment, wo du das ganze Ding wieder drehst. Ne, du merkst, scheiße, du hast die erste Halbzeit komplett aus der Hand gegeben durch eben diese zwei Treffer in der Nachspielzeit und Ansa schafft es durch dieses Tor, wieder so einen Raun durchs Stadion zu bringen. Ne? Man lebt wieder. Und natürlich, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen über Olli Baumann. Dieses 2-1 ist einfach passiert. Aber dann, 2 Minuten später, sofort wieder zu sagen als TSG Hoffenheim, Deckel drauf. Das ist passiert. Olli Baumann hat einen Patzer gemacht. Ihr habt vielleicht ein Tor geschossen, aber ihr spielt trotzdem nicht mit. 3-1, Feierabend. Und das war schon ein sehr geiler Moment.
Ja, absolut. Also, deswegen kann man damit wirklich zufrieden sein. Kann man natürlich auch drüber streiten, inwiefern am Ende die Aktion von Rothe, die ich eigentlich immer noch nicht fassen kann, eine Rolle spielte, weil wir ja bereits in Führung lagen. Aber es beruhigt natürlich das Spiel, dass noch ein kleines bisschen hätte hitzig werden können.
Ja, genau. Also Rothe schießt ja dann noch das Tor, wodurch Union Berlin dann wieder so ein bisschen selbstverschuldet ins Spiel zurückkommt. Ja, das war jetzt kein krasser Patzer von niemandem, aber da sehen wir einfach auch wieder nicht gut aus, einfach weil wir den Ball nicht wegbekommen nach dem Eckball. Und dann fliegt er halt zu Rothe und der nagelt den da rein. Überhaupt keine Chance für Olli Baumann. Ja, aber da den Deckel dann so drauf zu machen durch diese blöde Aktion von Rothe, da hat es Union Berlin uns dann auch hinten raus sehr, sehr einfach gemacht, den Deckel dann drauf zu machen. Aber absolut. Ja, unsere Tore waren auch jetzt beispielsweise, es war zwar ein Elfmeter, aber der war super rausgeholt. Unsere Tore waren sehr, sehr viel spielerischer als die von Union. Unions Tore waren dann schon eher mit der Brechstange und deswegen gehen wir auch vollkommen verdient als Gewinner vom Platz.
Ja, genau. Und das war dann wieder so ein bisschen wie erwartet, ne, dass Union Berlin halt Union Berlin Tore schießt. Trotzdem möchte ich Christian Ilzer bitten, den Kuli zu zücken, das Klemmbrett rauszunehmen und sich nochmal dick und fett aufzuschreiben. Standards trainieren.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall wo es Podcasts gibt.
Standards trainieren. Und ich meine, wenn der Gegner Standards hat, natürlich, das hat leider gar nicht funktioniert. Das weiß Ilzer natürlich auch selbst, wie wir da teilweise rumstanden. Und ich bin da auch ein bisschen gnädig, weil, schauen wir nochmal drauf, diese Viererkette natürlich wieder zusammengespielt hat, wie sie noch nie geplant war. Ne? Haidari noch nicht lange im Training. Ranac jetzt die große Überraschung der Saison. Natürlich toll, dass der so solide spielt, aber der Plan sah ja sicherlich anders aus und jetzt rein bei defensiven Standards würde ich sagen, fehlt uns natürlich mit Kabak oder auch Chaves schon so ein Zweikampfmonster aktuell.
Wie überrascht bist du eigentlich, dass wir jetzt gerade nicht mehr von Chaves als gesetzter Stammspieler, als Stammspieler sprechen? Weil Ranac hin oder her, du hättest ja sagen können, okay, Ranac ist jetzt sozusagen, weil er es gut gemacht hat, der Ersatz für Machida, ne? Aber dass Chaves jetzt, also dass Ranac jetzt auf einmal so ein bisschen der, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, der Abwehrchef ist und Chaves überhaupt keine Rolle aktuell spielt, außer ein paar Kurzeinsätze. Also ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist.
Ja, ich bin auch überrascht und jetzt nicht mal nur, weil ich mir ein Trikot von ihm gegönnt habe, das bereue ich überhaupt nicht, sondern weil wir, oder ich ihn ja ziemlich lange schon beobachte und sich das eigentlich kaum abgezeichnet hat. Also, dass Ranac Einsätze mehr werden, schon. Aber, dass er ihn so überholt, ja, erwischt mich schon auf dem falschen Fuß, finde ich aber nicht tragisch. Was man natürlich zur Erklärung nochmal hinzufügen muss, es ist ganz offensichtlich, dass Ilze einen Linksverteidiger in der linken Innenverteidigung spielen lassen will. Das hat er jetzt zur Not gemacht, aber Haidari war ja auch angeschlagen. Kann auch sein, dass nächste Woche Chaves gezwungenermaßen ran muss. Und ja, ich will mich da jetzt ein bisschen zurückhalten, weil ich will Ranac auf gar keinen Fall irgendwie einen Patzer wünschen oder ähnliches. Und wir wissen ja auch alle, was wir teilweise für Verletzungspech haben. Ich glaube, dass Chaves aktuell nicht so unzufrieden ist, weil er ja trotzdem zu seinen Einsatzzeiten kommt. Mhm. Stand jetzt im Pokal, wurde er ja auch dann noch eingewechselt, meine ich. Und gegen Leverkusen kam er ja auch sehr früh beispielsweise. Also der fühlt sich schon als fester Bestandteil des Teams. Und da befindet sich ja jemand anderes in einer ziemlich anderen Situation. Wenn wir Erwartungshaltung vergleichen mit dem, was jetzt passiert ist. Und ich rede natürlich von Mohamed Damar, der wirklich aktuell nicht mehr als eine Fußnote ist. Wie betrachtest du das?
Mich überrascht es tatsächlich. Ganz kurz nur. Ganz lustig, gerade als du erzählt hast, ganz anders als jemand anderes, dachte ich erst kurz, du redest über Kevin Akpoguma.
Ach so.
Dessen nee, Schicksal ja auch ein bisschen, dessen Schicksal auch schon einigermaßen hart ist, weil der jetzt auch von Rana schon auf einmal überholt wurde und jetzt ist auf einmal quasi Kevin Akpoguma der Innenverteidiger, der überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und ich werde das Gefühl nicht los. Sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr auch aus, dass es nach so langer Zeit dann wahrscheinlich das Ende für Kevin Akpoguma sein wird, einfach nur, weil er sich dann wahrscheinlich sagen wird, jetzt muss ich mal ein richtiger Stammspieler werden und nicht immer dieses On-Off-Ding. Das Ganze nur kurz zu Kevin Akpoguma. Nicht, dass er es verdient hat, ne? Er macht auch super Spiele und hat super Anlagen, aber jetzt dann wirklich überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, ich glaube nicht, dass er dann im Laufe dieses Jahres dann nochmal seinen Vertrag verlängern wird, oder? Siehst du das anders?
Da müsste jetzt wirklich irgendeine Verletzung passieren und dann wird er wieder eine wichtige Figur. Also ich will es absolut nicht hoffen, aber stellen wir uns vor, ein Kufal verletzt sich. Vielleicht darf dann Akpo ran und vielleicht macht das ja dann gut. Das wäre das einzige Szenario. Also ich fürchte auch, wir müssen uns ganz langsam, ganz, ganz langsam von Akpo verabschieden.
Ja, genau. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, zu Damar. Das ist, glaube ich, jeden überrascht. Keine Frage. Ne, du holst ihn da aus Elversberg zurück, stattest ihn mit einem langfristigen Vertrag aus. Er spielt eigentlich in jedem einzelnen Vorbereitungsspiel. Du gibst ihm die Nummer 10 und er macht's auch einfach gut. Und dann spielt er tatsächlich wirklich sehr, sehr wenig. Also das war ja jetzt eigentlich auch am Ende gegen Union Berlin. Ja, so eine Mitleidseinwechslung. Ich weiß, im Fußball gibt's auf Bundesliga-Niveau gibt's keine Mitleidseinwechslungen. Trainer würden sagen, jeder Wechsel ist taktisch, auch wenn es in der 95. ist. Aber so ein bisschen war das so, du hättest jetzt Dohoumtschou bringen können, du hättest aber auch Damar bringen können. Gucken wir mal, wer es mehr braucht, um weniger unzufrieden zu sein. So hat es ein bisschen gewirkt. Ich glaube einfach nur, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist für Ilzer, dass er stetig Kontakt hält mit Damar. Ich glaube, Damar ist jetzt vielleicht auch enttäuscht. Damar hätte es vielleicht auch sich ein bisschen anders gewünscht, weil die Gespräche mit Damar vor seiner Vertragsverlängerung waren bestimmt auch ein bisschen anders. Aber dass du mit ihm einfach Kontakt hältst und sagst, ey, so ist es jetzt gerade, vielleicht ein Lemperle, vielleicht ein Kramaric, die haben jetzt Stand jetzt einfach aufgrund des Momentums auch die Nase vorne, aber du bist die Zukunft. Ne? Du bist jetzt quasi das erste Jahr so richtig Teil eines Bundesligistens und da musst du jetzt vielleicht auch einfach mal durch, ohne jetzt direkt Stammspieler zu sein. Und ich glaube, dass ein Damar das dann auch versteht und auf seine Chance lauert und auch nicht direkt unzufrieden wird. Ich glaube einfach nur, dass Kommunikation da ganz, ganz, ganz entscheidend sein wird. Weil sonst fragt er sich irgendwann nach einem halben Jahr, ja, okay, Freunde, jetzt habe ich hier verlängert. Die halbe Bundesliga wollte mich. Da wäre ich bestimmt auch bei manchen Mannschaften Stammspieler gewesen. Was mache ich hier? Ne? Und ihm da einfach nur zu sagen, jetzt ist Kramaric noch top. Er macht es auch einfach gerade noch echt wirklich gut und stabil, aber es kommt deine Zeit, das ist ganz wichtig.
Ja, und das ist tatsächlich ein Problem, das du völlig richtig erkennst und ich würde auch sagen, es hat sich sogar nochmal verschlechtert aus Damars Perspektive, denn es läuft, ne? Es läuft und Kramaric ist ein essentieller Spieler mit vielen Ballkontakten, der jetzt auch noch die Verantwortung übernommen hat beim Elfmeter, den Elfmeter natürlich macht. Und wieso sollte man eine Mannschaft, die jetzt wirklich von Sieg zu Sieg rennt, egal ob in der Vorbereitung oder jetzt die ersten vier Pflichtspiele, auseinanderreißen und da eins der elementarsten Elemente rausnehmen, auch wenn natürlich, wissen wir alle, Aslani häufiger getroffen hat. Du kannst aktuell Kramaric nicht benchen. Vielleicht in 2 Wochen, vielleicht in 3 Wochen, aber fürs Bayern-Spiel nicht. Also Damar muss da wirklich geduldig sein. Der Spielverlauf war aber natürlich auch ungünstig, ne? Also wenn das Spiel so läuft, wie es jetzt lief, ihn zu bringen, ist natürlich schwierig. Da macht es schon Sinn, dass dann ein Prömel für einen Kramaric kommt, den man auch belohnen will. Wenn wir natürlich hinten liegen sollten gegen Bayern, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er in der 61. kommt. Und dass er dann zeigen kann, dass er vielleicht die bessere Alternative wäre. Nichtsdestotrotz, einfach nur als zweite Notiz fürs Klemmbrett, gibt es wirklich keine Möglichkeit, dass beide mal gleichzeitig spielen können. Einfach mal aufs Klemmbrett draufschreiben, Chris, und dich das mal fragen. Ist mir schon klar, dass beides Kreativspieler sind, beides Ballverteiler sind, aber das kann gegen manche Gegner durchaus Sinn machen. Finde ich nach wie vor.
Ja. Vor allem nach einer Einwechslung natürlich.
Genau,
ja.
Vor allem nach einer Einwechslung. Aber ich wiederhole
aber grundsätzlich
mich, aktuell müssen wir die Aufstellung, also eigentlich müssen wir genau mit der gleichen Aufstellung ins nächste Spiel gehen.
Genau, weil grundsätzlich ist Chris Ilzer nicht die Wohlfahrt, sondern ein Bundesliga-Trainer. Und alle Offensivspieler treffen aktuell oder spielen grandios, sammeln Scorer. Ja, es gibt momentan wirklich keinen Grund und dann muss der Mader auch Profi genug sein und das akzeptieren und sich erstmal hinten anstellen und das tut er auch, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und er wird auf seine Chance warten und er hat so viel Qualität, die Chance wird kommen.
Ja, ganz genau, das denke ich auch. Ganz genau, über zwei Kleinigkeiten wollten wir ja noch kurz reden, Jonas.
Ja.
Und die erste ist vielleicht eine kleine Klarstellung, die wir tätigen wollen. Haben wir gerade im Vorgespräch schon gesagt, weil wir ja gesprochen haben über Roger Wittmann und Rogon und da so ein bisschen versucht haben, beide Seiten zu beleuchtigen. Aber die Sachlage hat sich ein kleines bisschen geändert. Wir wissen jetzt durch die Presse, was Roger Wittmann vorgeworfen wird und dass auch Zeugen unter Eid gewisse Sachen ausgesagt haben. Zum Beispiel, dass harte Beleidigungen gefallen sind oder gefallen sein sollen. Und Jonas, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube der Geschichte. Warum? Weil die TSG ja sonst diese Unruhe nicht reinbringen würde. Am schlauesten wäre es, wenn die TSG alles verschweigen würde und dieses Stadionverbot nicht aussprechen würde und so einfach peu à peu die Zusammenarbeit verringern würde. Aber das geht offenbar nicht, weil offenbar im Hintergrund krasse Dinge ablaufen. Wie hat sich denn jetzt zum Beispiel deine Position geändert gegenüber der Thematik Wittmann versus TSG?
Genau, also unsere Position letztes Mal, ohne dass wir alles wussten, war ja eigentlich nur, okay, warum geht man jetzt eben diesen Schritt? Man könnte ja auch einfach sagen, die Zeit war gut, jeder hat davon profitiert, aber wir cutten das Ganze jetzt professionell. Aber es geht ja noch viel weiter. Ne? Also Wittmann hat ja seit Jahren eine Loge bei uns, ne? Und ist eigentlich Stammgast bei uns im Stadion. Und die will man ihm eben jetzt wegnehmen und will ihn komplett aus dem Stadion verdrängen. Und da fragt man sich, okay, warum sollte man das tun? Er kann ja auch, selbst wenn man nicht mehr mit ihm arbeitet, als Privatmann theoretisch ins Stadion kommen. Und ein Stadionverbot ist ja grundsätzlich juristisch schon etwas, was sehr, sehr schwierig ist durchzubekommen. Mhm. Also sowas kriegst du eigentlich nur durch, wenn du irgendwie als Fan beispielsweise Gewaltakte oder sonstige Dinge im Stadion eben durchgeführt hast und es dir bewiesen werden kann. Und jetzt ist eben die Sachlage folgende, dass man, und du hast ja gesagt, du glaubst der TSG, man muss der TSG auch glauben, weil es gibt Tondokumente und die Seite von Roger Wittmann, also sein Anwaltsteam, fährt ja auch nicht die Strategie, es zu leugnen. Es gibt nichts zu leugnen, man kann es nicht mehr leugnen. Die versuchen das natürlich jetzt so ein bisschen, ja, kleiner zu reden und auch zu sagen, okay, vielleicht irgendwie so eine Unterlassungsklage, bla bla bla, dass man sagt, man lässt es in Zukunft, aber Roger Wittmann, und das kann man jetzt auch einfach mal so sagen, ohne es piepen zu müssen, weil es Zitate sind, Roger Wittmann hat den Vorsitzenden von uns, also Jörg Albrecht, als Wichser beleidigt, unseren Sportdirektor Frank Kramer als Affe, und er hat zu unserer Geschäftsführung Markus Schütz, also über ihn, gesagt, er freue sich darauf, ihn in der Tiefgarage zu treffen und ihm einen ordentlichen Kick zu verpassen. So, jetzt kann ich mir natürlich schon vorstellen, ne, dass das gerade so hier so unter reichen alten Männern, dass das natürlich so Sprachnachrichten sind, die man mal so salopp von A nach B schickt. Aber grundsätzlich ist es zweimal eine Beleidigung und einmal eine Drohung. Und dass man natürlich mit so einem Menschen nicht mehr arbeiten will, ist natürlich klar. Aber dass man natürlich auch so einen Menschen, wenn es juristisch möglich ist, auch aus seinem Wohnzimmer raushaben möchte, kann ich jetzt unter Berücksichtigung dieser neuen Erkenntnisse auch verstehen. Ne? Und deswegen finde ich, ist das jetzt eine ganz neue Perspektive, weil das jetzt nämlich nicht nur die Profession von Roger Wittmann betrifft, sondern ihn auch einfach persönlich als Menschen. Und deswegen kann ich da wirklich jetzt mittlerweile jeden Schritt nachvollziehen.
Genau, auch wenn es natürlich juristisch nicht vollständig geklärt ist.
Genau, eine Entscheidung gibt es noch nicht.
Genau. Allerdings, also wie gesagt, uns liegen die Tondokumente natürlich auch nicht vor. Aber die TSG tritt so auf, als könnte sie hier alles belegen. Und wie gesagt, es gibt kein Bestreiten der Gegenseite. Und um noch kurz das zu ergänzen, es gibt eine ähnliche Geschichte zwischen Roger Wittmann und Christian Heidel, der damals bei Schalke 04 tätig war und Spieler nicht verpflichtet hat, die Roger Wittmann ihm vorgestellt hat. Und auch da sei es zu Beleidigungen gekommen.
Ja. Deswegen, ich glaube, dazu ist jetzt alles gesagt. Nur das zur Einordnung, nicht damit ihr denkt, oh, wir sind aber sehr diplomatisch gewesen, jetzt wissen wir alles und jetzt sind wir da auch ganz klar dabei zu sagen, selbstverständlich sollte man jetzt juristisch gegen sowas vorgehen, auch wenn es natürlich jetzt nicht eine mega Straftat ist oder man jetzt sagen kann, das ist höchst kriminell, aber so jemanden möchte man einfach nicht mehr bei sich haben und das ist dann ganz, ganz verständlich. Die einzige Frage, die man sich jetzt natürlich noch stellen muss, mit Blick auf die Zukunft, ne, man versucht natürlich dann in Zukunft vielleicht Spieler eher von Rogon wegzubringen, beziehungsweise sich von so Spielern vielleicht auch eher fernzuhalten, aber Fisnik Aslani, Tim Lemperle und Umut Tohumcu sind aktuell noch bei Rogon.
Korrekt.
Was haben wir da jetzt zu erwarten beispielsweise?
Ja, möglicherweise kleinere bis größere Streitigkeiten oder den Versuch, die Spieler zu irgendwelchen anderen Agenturen hinzulotsen. Aber ja, deswegen, gerade deswegen, wegen dieser drei Spieler, kann man sich schon fragen, ob es schlau ist. Also nachvollziehbar ist es auf jeden Fall, aber ob es schlau ist, ist ja immer noch mal was anderes. Mhm. Ne? Wir wissen auch alle, dass im Fußballgeschäft auch unter Spielern und auch generell nicht so diplomatisch vorgegangen wird, wie man das sich vielleicht wünschen würde. Und deswegen könnte man natürlich auch die Taktik fahren, zu sagen, okay, ab sofort keine Rogon-Spieler mehr und die aktuellen Rogon-Spieler versuchen wir wegzuberaten. Aber wie gesagt, das ist schon Wahnsinn, ne? Dass du offensichtlich so undiplomatisch agierst und das gerade als jemand, der ja viel Einfluss hat. Ne? Ich habe es letzte Woche ja zitiert, die Frankfurter Rundschau berichtet, dass Wittmann sogar noch an dem Schicker-Transfer beteiligt war, den wir, glaube ich, auch im Wesentlichen gutheißen. Aber das heißt, auch da war er letztes Jahr noch beteiligt. Und dann solche Sachen rauszuhauen gegenüber Kramer letztes Jahr noch, ja, also muss man nicht verstehen.
Ja, also wie gesagt, es scheinen alles sehr, sehr neue Entwicklungen zu sein. Meine Hoffnung, keine Ahnung, meine Hoffnung ist jetzt einfach nur, dass beide Seiten, sowohl die TSG als auch natürlich Rogon, Roger Wittmann, dieses Thema komplett von den Profis fernhalten. Ne? Aslani, Lemperle, Tohumcu, das sollte nichts damit zu tun haben und dass diese Jungs auch dann ein entsprechendes Feingefühl oder ein Gespür dafür entwickeln, wenn beispielsweise Rogon dich versucht, irgendwie da wegzuberaten von der TSG, dass man dann vielleicht auch denkt, ah, da gab es doch eine Geschichte. Also ich fände es beispielsweise jetzt nicht super verwerflich, wenn man beispielsweise den Jungs einfach sagen würde, ey, wir haben da ein Problem, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr bei Rogon bleiben wollt, gar kein Problem für uns, wir unterstützen euch trotzdem weiter, es hat nichts damit zu tun, ihr bleibt trotzdem bei uns, ihr seid trotzdem Stammspieler, bla 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 bla, aber nur für die Transparenz, gegen das und das gehen wir gerade vor. Ne, man kann denen das auch gerne dann zeigen, was Roger Wittmann getan hat. Und einfach nur, dass sie dann selbstständig entscheiden können, was sie dann mit dem Wissen tun, ob sie vielleicht selbstständig wechseln wollen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt kann. Hat man vielleicht auch mit einer Beratungsagentur Verträge über mehrere Jahre? Keine Ahnung, da stecke ich nicht so tief drin. Aber einfach, dass man transparent mit den Profis da umgeht und sagt, entscheidet einfach ihr, aber das und das läuft hier gerade ab und wir versuchen das von euch fernzuhalten.
Ja, absolut. Bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht, aber es ist natürlich unangenehm für verschiedene Seiten. Trotzdem würde ich sagen, hat das aktuell keinerlei Auswirkungen in den Verein rein. Und ich hoffe auch, dass die Spieler so ein bisschen ein Feingefühl dafür haben, dass das sie auch gar nicht so großartig zu interessieren hat. Außer vielleicht die drei genannten, aber eben eher, was die Zurechnungsfähigkeit ihres Agenturchefs angeht. Weil wenn ich richtig informiert bin, Jonas, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist Roger Wittmann ja nicht der persönliche Berater von Lemperle, sondern der Chef der Agentur.
Genau.
Und die Agentur kümmert sich ja um zig Spieler. Also Rogon ist nicht gleich Roger Wittmann. Roger Wittmann hat da natürlich das Sagen, aber nicht hinter allem, was Rogon tut, steckt automatisch Roger Wittmann. Verstehst du, wie ich meine?
Genau. Also machen wir das Thema jetzt auch mal nicht größer, als es ist, weil ich glaube, sportlich ist es jetzt erstmal relativ irrelevant. Trotzdem, ich versuche eine Überleitung. Thema absolut kein Feingefühl. Da wäre ich wieder bei Uli Hoeneß. der ja gesagt hat über den neuen Transfer Jackson vom FC Bayern München, der ja dann sofort quasi diesen Transfer klein geredet hat, ja, dass dieser Typ ja ewig viele Spiele machen müsste, dass wir den überhaupt verpflichten.
40.
Ich hoffe mal nicht, dass Nicholas Jackson da den Übersetzer draufgelegt hat über dieses Zitat, weil dann würde ich mir direkt denken, was ist denn das für ein Spacko? Ja, aber das ist jetzt meine Überleitung zum FC Bayern München, unser nächster Gegner. Mit 9 Punkten erster in der Tabelle. Aber worüber man natürlich trotzdem mal reden kann, ist, mal so ganz allgemein, wie findest du denn den Kader vom FC Bayern dieses Jahr?
Ja, sehr gute Frage. Also, der Saisonstart war ja gut, ne? Das kann man absolut nicht bestreiten. Schauen wir mal, wie es gegen Chelsea heute läuft. Aber ich würde schon sagen, dass er sich tendenziell etwas verschlechtert hat und dass er auch einfach zu klein ist. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Und dafür spricht ja auch dieser Paniktransfer von Nicholas Jackson. Ich bin auch noch nicht ganz von Luis Diaz überzeugt. Aber auch das werden, glaube ich, erst die Champions-League-Spiele zeigen. Oder was sagst du?
Ja, mein Gefühl ist es so ein bisschen, also erstens mal jetzt mal weg von der Kaderbreite. Gucken wir uns jetzt mal den FC Bayern einfach als mal die Startelf an. Und vielleicht noch mit 2-3 Spielern, mit 2-3 Ergänzungsspielern, die man einwechseln kann. Ne, dann ist das ja irgendwie so ein bisschen Gnabry auf der 10, Olise und Luis Diaz auf Außen und Kane. Auch damit ist meine Vermutung, gewinnst du die Champions League nicht. Aber jetzt kommt
Viertelfinale aus.
Ja, sowas. Aber jetzt kommt eben diese Kaderbreite. Und gerade die Engländer, auch Barcelona, Real Madrid, die haben eben diese extrem krasse Kaderbreite, dass egal wen du reinschmeißt, das eigentlich so ein bisschen 1-1 Ersatz ist. Lass da noch irgendeinen sich verletzen, dann sieht es da ganz, ganz schaurig aus. Also es sind eigentlich so zwei Ebenen. Ich sage, der Bayern-Kader dieses Jahr ist einer der schlechteren in den vergangenen Jahren von der Qualität. Die Quantität, also in der Kaderbreite, ist es auch absolut nicht bayernwürdig. Also Musiala musst du jetzt erstmal halt rausrechnen. Und deswegen sage ich, in der Bundesliga, das ist ein Bundesliga-Kader. Mit diesem Kader wirst du die Bundesliga gewinnen. Aber wenn du in der Champions League nicht weit kommst, dann brauchst du dich absolut nicht beschweren.
Ja. Denke ich auch. Und auch gegen Augsburg war es jetzt ja keine Gala-Vorstellung. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand großartig den Bayern hier die Meisterschaft streitig macht. Und wir sind natürlich trotzdem in der massiven Außenseiterrolle. Ist es jetzt ja auch nicht so, dass ein Gnabry schlecht wäre. Und Kane zerschießt halt trotzdem alles. Also, ich meine, Vermutung ist also ein bisschen, dass die jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut drauf sind, weil die Doppelbelastung, Dreifachbelastung ist ja noch gar nicht da. Die beginnt jetzt ja erst ab sofort, sodass das Team ja trotz der geringen Breite noch recht fit sein müsste. Aber ist nicht so, dass ich mir keine Überraschung vorstellen kann. Trotzdem.
Ja. Und momentan funktioniert ja auch jeder Spieler auf seine Art und Weise.
Genau.
In Gnabry überperformt, in Kane ist gut in Form, in Olise ist ganz gut in Form, in Luis Diaz findet auch ganz gut in die Bundesliga rein. Solange die alle gut in Form sind, gar kein Thema. Aber erstens mal macht keiner Druck von hinten, lass sich von Verletzungen ganz zu schweigen und lass einer mal so ein bisschen in ein Loch fallen. Lass mal in Gnabry einfach so in Form sein wie in den letzten Jahren. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen Glück gewesen, dass sich ein Gnabry da so wieder in Rage spielt, dass der da Stammzehner sein kann. Dann hast du ein ganz schönes Problem, weil stell einen Bischof da rein und das ist mit Sicherheit keine Champions-League-Mannschaft mehr. Stell einen Nicholas Jackson da irgendwo rein und genau das Gleiche. Oder Bowie oder Karl oder Guerrero oder was auch immer. Das sind alles ganz nette Ergänzungsspieler, aber richtig Champions-League-Niveau hat eigentlich nur die Startelf.
Ja, und das ist natürlich wirklich ein Problem, das sagst du schon, wenn du da manche von denen reinwirfst, die ja auch reingeschmissen werden. Ein Bischof wurde eingewechselt gegen Hamburg, ein Karl wurde eingewechselt, ein Jackson, das ist ein massives Downgrade und du hast schon recht, das war in den letzten 5 Jahren zum Teil anders. Also das Stürmer Nummer 2, Linksaußen Nummer 2, kein massives Downgrade war. Ändert das was an der Ausgangslage für uns? Ich würde sagen, höchstens minimal leider.
Ja, obwohl ich es jetzt schon, ehrlich gesagt, ganz nett finde. Also wenn das jetzt letzte Woche gewesen wäre, das Spiel, dann absolut nicht. Ne? Die können auch mit der Startelf uns auseinandernehmen. Aber ich finde es schon ganz nett, timingtechnisch, dass wir direkt nach Chelsea gegen sie spielen. Das finde ich wirklich gut. Ne? Mittwochs Chelsea, wo du dich einfach nicht ausruhen kannst. Ne? Du musst gegen Chelsea jetzt in diesem neuen Ligasystem gleich am Anfang
punkten. Absolute Top-Elf natürlich auch direkt, ja.
Genau, da kannst du dich nicht schonen. Also wenn du schonst, dann vielleicht eher gegen die TSG. Also das finde ich timingtechnisch schon einigermaßen nett.
Ja, du hast einen Punkt. Und in der Liga lief es ja top, ne? 3 Spiele, 9 Punkte, 14 zu 2 Tore, sodass man da auch ein bisschen übermütig werden könnte. Aber da jetzt was zu prognostizieren, weiß ich nicht. Bin ich Houdini, traue ich mir nur sehr begrenzt zu bei so einer jungen Saison. Und ja, du sagst es, zum Beispiel so ein Diaz ist für mich noch eine Blackbox. Ist wirklich gut reingekommen in der Bundesliga, aber wie ist denn der so im internationalen Vergleich mit Chelsea? Kann ich noch nicht einschätzen.
Genau. Obwohl, ja, er hat ja auch bei Liverpool eine gute Zeit gehabt. Aber ja, da redet man ja auch viele. Ob das jetzt individuell der Spieler ist, mit dem du jetzt dich aufs nächste Level hebst, schwer zu sagen. Aber ja, in Kürze zusammengefasst, das Einzige, was wir zum Bayern-Spiel sagen können, ist, wir gehen höchstwahrscheinlich mit der identischen Startaufstellung ins Spiel. Ne? Würdest du so unterschreiben?
Ja, ich denke und hoffe, ja.
Genau. Der FC Bayern vielleicht maximal mit marginalen Veränderungen. Ne? Vielleicht startet gegen Chelsea Pavlovic und gegen uns dann Goretzka oder vielleicht noch irgendwie auf einer anderen Position ein Kim für einen Upamecano oder irgendwie solche Kleinigkeiten. Aber ansonsten wird sich auch da nicht viel ändern. Und das ist eigentlich so das Wichtigste für mich. Verlieren wir gegen den FC Bayern, stehen wir nach 4 Spielen trotzdem immer noch gut da. Es ist trotzdem nach 4 Spielen ein guter Saisonstart. Daran ändert auch das Bayern-Spiel nichts.
Ganz genau, weil nach dem Bayern-Spiel endet ja eigentlich erst dieses schwere Auftaktprogramm, vor dem wir so ein bisschen gewarnt haben. Und dann kommen Freiburg, die in einem sehr, wie soll ich sagen, schwer einzuschätzen sind. Gute Spiele dabei, katastrophale Spiele dabei. Dann kommt Köln, dann kommt Pauli. Und das sind dann natürlich einfach nur von der Grundqualität her andere Gegner. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Spiel am Samstag.
So sieht's aus. Und mit genau diesen Worten und dieser Hoffnung verabschieden wir euch für heute und wünschen euch viel Spaß beim Fußballschauen und natürlich eine schöne Zeit. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.